Herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ich bin Wolfgang König und wie immer dabei mein Kollege und Partner Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, heute nehmen wir euch mit in eine Branche, in der traditionell ganz andere Kennzahlen im Fokus stehen, also eher Fehlerquoten, Ausschuss, Reklamation. Doch unser Praxisfall zeigt und soll zeigen, dass gesunde Führung nicht nur etwas für Dienstleister oder Agenturen ist, sondern gerade im industriellen Mittelstand einen massiven Hebel entfalten kann. Ja?
Absolut. Denn dieser Maschinenbauer aus Süddeutschland, den du ansprichst, rund 1500 Beschäftigte, 9 internationale Vertriebsstandorte, hatte ein Problem. Die äußeren Strukturen wirkten so solide, dass man gar nicht drüber nachdacht, da könnte was sein, aber unter der Oberfläche brodelte es doch stark. Und nur mal so an Beispielen, die Reklamationsquote stieg, du hast es angesprochen, Fluktuation bei Fachkräften lag über 15%. Und in der Vertriebsorganisation zeigte sich zunehmend Erschöpfung, bis hin zu sinkender Leistungsbereitschaft, die wir dann auch gemessen haben. Ja, und auch der Business Health Index war ein deutlicher Hinweis. Mit einem Startwert von nur 58% lag er also klar unter dem Durchschnitt, also knapp am kritischen Wert auch. Ja, vor allem getrieben durch mentale Erschöpfung und fehlende Führungswirksamkeit. Und diese Themen waren sehr offensichtlich.
Naja, und das alles in einem Umfeld, das massiven Veränderungsdruck ausgesetzt ist. Das sind Stichworte ESG-Anforderungen, Employer Branding, internationale Vergleichbarkeit etc., ohne jetzt von Energiepreisen und sonstigen weiteren Themen zu sprechen. Ja. Der Mental Health Index, also die Dimension zur psychischen Belastung, war ja an einigen Standorten regelrecht im roten Bereich, ja, besonders im Vertrieb. Auch der Leadership Index ist ja ein Teilindex vom Mental Health Index, den wir parallel ausgewertet haben, zeigte, Führung war da, aber oft reaktiv, nicht gestaltend wirklich, sondern mehr so ein bisschen, sagen wir mal, liebevoll old school.
Ja, ja, also insgesamt jetzt keine besonders gute Ausgangslage, würde ich mal sagen. Aber man hatte so einen klaren Status quo durch die Erhebung. Und endlich eigentlich auch die Möglichkeit, an den richtigen Stellen dann eben auch anzusetzen.
Ja, Wolfgang, bevor wir in die Maßnahmen gehen, lass uns doch ruhig als erstmal auf die Zahlen schauen. Ja, denn das Beeindruckende in diesem Fall ist ja, dass nach nur 18 Monaten sich der Erfolg nicht nur in der generellen Stimmung dort zeigte, was Schönes, aber eben auch knallhart in den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen.
Genau. Also ein paar Fakten mal zum Projekt. Zunächst, die angesprochene Reklamationsquote sank von 6% auf 4,2%. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht riesig, aber die Personen, die sich damit beschäftigen, wissen, das hat schon einen Impact. Und das hatte in diesem Fall zur Folge, dass 1,4 Millionen Euro Effizienzgewinn danach standen. Ein Beispiel. Anderes, die Fluktuation bei Fachkräften konnte um 2,4 Prozentpunkte reduziert werden. Also auch das, fast 800.000 Euro Einsparung jährlich. Und dann mein Lieblingsbeispiel, wir hatten es auch schon mal, Vertrieb. Dort gingen die krankheitsbedingten Fehlzeiten von 13,9% auf 8,2% zurück. Immer noch recht hoch, aber natürlich von einem dramatischen Wert zu einem, ich sag mal, fast schon Mittelwert zurück. Und das war eben ein Gewinn von rund 950.000 Euro jährlich.
Ja, und das konnte man natürlich auch deutlich in den KPIs sehen, in den Kennzahlen aus dem BHI heraus selbst. Die sprachen oder sprechen eine sehr klare Sprache. Der Gesamtindex stieg um 11 Prozentpunkte auf 69%. Und das ist mehr als nur ein Stimmungsbild, das ist eine wirklich strukturelle Verbesserung eigentlich. Ja. Beim Mental Health Index, der mit plus 12 Prozentpunkten dann sich ausschlug und entwickelt hatte, da konnte die Belastung signifikant reduziert werden, vor allem durch bessere Führung und, wie wir auch sehen werden, durch mehr Beteiligung. Und der Leadership Index, plus 8 Punkte. Dort gab es besonders starke Verbesserungen in den Bereichen mit aktivem Mentoring, klarer Zielkommunikation und auch natürlich mit regelmäßigen Feedback-Prozessen.
Ja, und nochmal zurück zur Summe. Macht insgesamt über 3,5 Millionen Euro Effizienzgewinn pro Jahr. Ja, und das alles ja im ganz klar durch das Zusammenspiel von Daten und Dialog. Und wir kommen ja auch gleich zu den Themen. Was wurde gemacht? Und wie du schon angesprochen hast, echter Verantwortung auch der Führung. Der BAI war dabei jetzt nicht nur Analyseinstrument, sondern wurde vor allen Dingen in die Konzernsteuerung auch dann integriert, bis hin zu quartalsweisem Reporting an den Vorstand und so weiter. Und das war eigentlich der eigentliche Gewinn, ne? Also Gesundheit wurde dort nicht nur alibimäßig vorangebracht, sondern zu echten Management-Kennzahl auch und nicht, ja, eben nicht länger irgendwie so als Nebenschauplatz behandelt.
Also klar, Zahlen sind da beeindruckend, aber am Ende sind die Zahlen ja nur eine Konsequenz, ein Abbild von etwas. Und wir wissen ja beide, hinter jeder Zahl steckt dann irgendwie auch ja richtige Arbeit. Also deswegen jetzt natürlich die spannende Frage, ja, was wurde eigentlich gemacht und wie kam es an?
Ja, genau, das ist der spannende Teil, ne? Es waren ja hier jetzt auch nicht die großen Millionenprogramme oder Benefits oder sonstige Dinge, sondern es waren sehr gezielte Maßnahmen, durchdacht, ne, anschlussfähig an das, was man ohnehin schon getan hat und auch zielgruppenspezifisch und vor allen Dingen mit Beteiligung aus dem Unternehmen selbst. Ich würde mal sagen, klug, zielgerichtet, anstatt teuer. Ne, so.
Ja, fangen wir doch mal mit dem Leadership-Programm an. Titel klingt ja so ein bisschen nach Coaching-Retreat, aber in diesem Fall war da richtig Substanz drin, ne? Und
Thema. Ja, genau. Retreat war es nicht. Und ich würde sagen Substanz, ne? Also das Programm wurde weltweit ausgerollt, vielleicht noch an der Stelle. Also von der Zentrale bis nach Mexiko, Ungarn. Das Ziel war ganz klar. Also Führung muss Gesundheit mitdenken. Und jetzt, wie schon gesagt, also nicht als Wohlfühlthema, sondern wirklich als Teil von Verantwortung, auch vor allen Dingen Performance-Verantwortung.
Also kein Wellbeing oder Achtsamkeitskurse für Manager oder Ringelpiez mit anfassen, sondern echtes Führungshandwerk.
Ja, ohne das jetzt zu despektierlich zu sagen, aber es ist genau so, ne? Aber es gab dort im Prinzip so drei Ebenen, würde ich sagen. Also Trainingsmodule mit Fokus auf gesunde Leistung, Führungsspiegel mit echten BAI-Daten, so würde ich es mal nennen, und vor allen Dingen intensive Dialogformate vor Ort. So, mein Beispiel, in einem Produktionsbereich in Süddeutschland, da lag der mentale Belastungswert ziemlich weit unten, also im kritischen Bereich unter 50. Und da hat man gemeinsam mit den Führungskräften vor Ort ganz konkrete Alltagssituationen reflektiert, aufgearbeitet, aber man wusste schon genau, welche Themen geht das eben hinein. Und da war es zum Beispiel Umgang mit kurzfristigen Änderungen im Schichtplan und diesen Themen. Ja, und das Ergebnis war dann am Ende, die Mitarbeitenden wurden schlicht mehr eingebunden, es gab weniger Frust und dementsprechend auch eine bessere Stimmung natürlich im Team.
Und wenn wir jetzt mal ins Ausland schauen, in die internationale Seite?
Ja, genau. Da ging es richtig rund. Also in Mexiko zum Beispiel hat man die kulturellen Unterschiede auch ganz offen angesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Was bedeutet das, dort offen über Belastung zu reden, ist ja etwas anderes, als wenn wir in China das tun, in den USA oder auch in Europa. Und mit sogenannten Cultural Coaches wurden Formate entwickelt, die dann auch wirklich gepasst haben und jetzt nicht einfach das deutsche Modell dort übergestülpt wurde. Ein ganz, ganz spannendes Beispiel.
Ja, und Fehlerkultur war ein Riesenthema, besonders bei steigenden Reklamationen. Wolfgang, was haben die da konkret gemacht?
Ja, genau, das ist eben ein weiteres Thema gewesen. Im Prinzip hat man das Ganze vom Kopf auf die Füße gestellt, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen die Orientierung. Also man hat nicht Schuldige gesucht, sondern es wurde gefragt, ja, was lernen wir eigentlich aus unseren Fehlern? So, alles völlig selbstverständlich, klar irgendwie, aber man hat es da auch gemacht einfach. Ja, in der Produktion, so als Beispiel, gab es täglich kurze Reflexionsrunden, ne, auch direkt am Band bei der Arbeit. Da muss man nicht erst große Runden, Vereinbarungen treffen, da ist man vor Ort. Und eben nicht nur dazu, ja, was lief jetzt auch schief, sondern auch, was hat das mit uns gemacht? Ne? Also wenn mal Fehler begangen wurden, was bedeutete das auch für uns, für sich selbst, für die anderen und so. In Frankreich zum Beispiel, anderes Beispiel, wo der Werksleiter auch anfangs gesagt hat, war Fehler öffentlich, ne, diskutieren, keine Chance.
Pas de chance.
Ja, tatsächlich, ne, also man hat es aber einfach auch mal ausprobiert. Und nach 3 Monaten wollte er das Format nicht mehr wissen. Ne? Ist auch eine Sache, manchmal einfach auch mal Dinge dann umsetzen, die empfohlen werden, wenn man sich nicht ganz wohl mitfühlt, aber sie einen Sinn ergeben dann.
Ja, das
einfach mal zulassen manchmal.
Klingt schon nach einem gewissen echten Reifungsprozess hier, quasi vom Fingerzeig zum Teamlernen.
Ja, absolut. Und das sind ja auch wirklich teilweise große Veränderungen, die dann vorangebracht werden, aber die im Prinzip ja nur Vorteile haben. Und dann gab es da noch die Plattform Unser Fehler, Unser Lernen. Das war auch sehr spannend. Also dort konnten Führungskräfte freiwillig natürlich, aber auch ihre persönlichen Fehlentscheidungen teilen mit offenem Lerneffekt. Das hatte schon Stahlkraft, ja, weil es ehrlich war und bei den Mitarbeitenden echt ankam. Also das muss man. Ja,
kostet natürlich schon eine Spur Mut am Anfang wahrscheinlich, sich da öffentlich zu trainieren. Und dann als nächstes Jahr noch dieses Talentprogramm. Das klingt jetzt mal so nach High-Potential-Programm, aber mit einem eher ungewohnten Fokus.
Ja, genau. Das ist eine dritte größere Kategorie gewesen. Das Programm, es ging jetzt auch nicht nur um Karriere, sondern vor allen Dingen um gesunde Selbstführung. Also im Prinzip wie in stressigen Projektphasen, wie behalte ich da Klarheit? Ja, oder wie merke ich, wenn mein Team in den roten Bereich rutscht, ne? Also diese Dinge auch für sich zu verstehen. Und
also das sind sozusagen klassische Skills, die jetzt nicht in keinem klassischen Assessment Center abgefragt werden.
Ja, genau das, ne? Ja. Und da gab es auch Aha-Erlebnisse. Also ich erinnere mich an einen jungen Teamleiter in Spanien, der hat über die Feedback-App, also die haben so eine App eingeführt, Mitarbeitenden-Feedback-App, dass sein Team montags regelmäßig besonders angespannt war. Und dann hat er kurzerhand den Montagsablauf umgestellt, ne? Also weniger Meetings im Vormittag, mehr Struktur reingebracht. Und die Wirkung war schon messbar. Das ist ja das Tolle.
Gut, und dann kommen wir zu den Business Health Champions. Das klingt ja fast ein bisschen superheldenhaft, oder?
Ja, genau. Aber ohne Umhang, ne? Die Superhelden dort, das waren die Kolleginnen direkt aus den Bereichen, aus der Fertigung, aus dem Vertrieb, aus der Logistik. Ja, die wurden geschult, um, ich sag mal, die BAI-Daten zu verstehen und dann wiederum ans Team zurückzutragen. Und jetzt nicht falsch verstehen, nicht als Kontrolle oder so, sondern wirklich als Einladung. Also als Einladung zu mitwirken, mitgestalten.
Ja, aber da hau doch mal ein Beispiel raus.
Da war ich jetzt nicht selber drin, aber in einem Werk in Ungarn, da war das Thema über die Champions, wie du es auch ja gerade beschrieben hast, das Thema Schichtwechselstress. Ne? Also immer dann, man kennt das ja, von der Frühschicht in die Mittelschicht, in die Spätschicht, in die Nachtschicht, wie auch immer. Das hat sich dann eben in dem Team selbst so entwickelt, dass sie ein eigenes Format auch entworfen haben. Ja, mit mehr Pufferzeit, mit einer klaren Rollenverteilung. Und ja, weil die Mitarbeitenden eben da mitgewirkt haben, gab es eine viel höhere Akzeptanz, viel weniger Fehler, auch entspanntere Übergaben. Das erkennt man auch aus den Pflegeberufen. Ja, und am Ende eine klar messbare, höhere Zufriedenheit.
Ja, und das Ganze war nicht nur operativ, sondern wurde ja auch strategisch verankert, richtig?
Das war wirklich richtig stark. Das haben wir auch gar nicht im Vorfeld geplant, aber der BAI wurde ins konzernweite Reporting aufgenommen. Und das schon recht schnell. Mit, wie auch im Eingang schon angesprochen, der quartalsweisen Berichterstattung an den Vorstand. Und das war das, was ich meine, im ESG-Reporting, also vielleicht kurz zur Erläuterung, Marc, du kannst das immer ja so gut nochmal zusammenfassen in zwei, drei Worten, was das genau ist, ESG, Nachhaltigkeitsthematik.
Ja, nachher die ökologischen, die sozialen und die Governance, also führungstechnischen Themen. Der Schwerpunkt war ja in den letzten Jahren sehr stark auf dem Thema Ökologie, Umwelt. Jetzt kommt sehr stark die Initiative, auch vor dem Hintergrund natürlich der vielen Krankheitsfälle im sozialen Bereich, und verpflichten viele Unternehmen, sich darum zu kümmern und auch gewisse Reporting-Standards zu erfüllen, was natürlich für viele Unternehmen ein zusätzliches Pain in the Neck ist, muss man ganz offen sagen, auch wenn der Gedanke gut ist. Aber deswegen, und da schließt sich der Bogen, mit den BHI-Daten kann man sehr viel damit schon schlagen.
Genau, und genau da rein im Prinzip in diese Berichterstattung ist das gesamte Programm, was man ja als Initiative erstmal begriffen hat, aber dann auch jetzt verankert worden und vor allen Dingen als Vorzeigeprojekt für soziale Nachhaltigkeit, das S sozusagen. Und also damit stand natürlich Gesundheit plötzlich auf Augenhöhe, ne? Mit Umweltgovernance und auch, ja, und das ist ja das Spannende dabei, in Kundenaudits oder wenn es jetzt um Wirtschaftsprüfungen geht und so weiter.
Also dann auf einmal nicht nur so ein nice to have, wie man es doch oft erlebt, sondern ein echter Differenzierungsfaktor.
Ja, genau. So, und das war spürbar. Da kommen wir zum Beispiel wieder zu den Auswirkungen, die dann ganz woanders zu finden waren, im HR-Bereich, bei Ausschreibungen oder im Employer Branding. Und ich sag mal so, dieser Satz, den man ja oft hört, ne, wir haben unsere Gesundheit im Blick oder so, der war da auf einmal auch belegbar.
Und ich finde, es klingt wirklich durch. Das ist eigentlich beeindruckend, wie hier zwar an vielen kleineren Schrauben vermeintlich gedreht wurde, aber immer mit System, mit Haltung und vor allen Dingen natürlich auch mit der Sicherheit und der Gewissheit, dass man hier genau an den entscheidenden Schrauben arbeitet. Und deswegen keine Strohfeuer, sondern wirklich eine strukturelle Wirkung und eben auch eine nachhaltige Wirkung.
Ja, das sieht man dort wirklich sehr beeindruckend. Und ich finde, das Ganze lebt letztendlich von zwei Dingen. Das ist der ehrliche Dialog, wirklich ehrlich und offen und auch mutig, wie wir sagen, in den Dialog zu gehen, offen, und belastbare Daten. Diese Kombination, die macht das. Und das sehen wir in allen Projekten immer wieder. Und der BAI zeigt eben dann ja auch nicht nur, wo es hakt, sondern er hilft dann auch dabei, gezielt zu handeln.
Ja. Ja, also sehr, sehr spannend. Wolfgang, wenn du jetzt eine Sache aus diesem Praxisbeispiel besonders hervorheben müsstest, was wäre das?
Tja, also so werden mal ein paar Beispiele genannt. Was für mich an diesem insgesamt deutlich wird, ist, dass Gesundheit in den Verantwortungsbereich von Führung gehört. Darüber sprechen wir alle immer sehr viel, aber es zeigt, glaube ich, dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass es eben nicht nur als, ich sag mal, zusätzliches Thema, als vielleicht sogar als Mehrbelastung, also Gesundheit als Mehrbelastung empfunden werden darf, sondern dass es tatsächlich Teil der täglichen Führungsarbeit ist. Und das wurde hier im Vorfeld schon gewünscht. Es wurde aber nicht einfach nur diskutiert, sondern es wurde dann eben auch umgesetzt.
Und ja, ich würde mal denken, dass genau das am Ende den Unterschied gemacht hat. Ja, also dass die Führungskräfte nicht wieder auf sich allein gestellt waren, sondern sehr gezielt unterstützt wurden. Also so ein Training sind durch Daten vor allen Dingen, Erkenntnis, aber auch datenbasierte Erkenntnis und nicht so sehr Bauchgefühl. Und natürlich auch immer durch Feedback aus dem Team.
Ja, genau. Ich würde sagen, der BAI hat da schon eine klare Rolle gespielt. Er hat nicht nur gemessen, sondern er hat die richtigen Schwerpunkte gesetzt, hat die Vergleichbarkeit geschaffen, auch zwischen den Standorten, was dort sehr interessant und wichtig war, zwischen den Bereichen, aber auch bis hin zu den Abteilungsleitungen, Führungskräften. Und er hat auch den Führungskräften überhaupt endlich mal eine Möglichkeit gegeben, ihren Verantwortung auch gerecht zu werden. Denn das ist ja auch oft so. Also durch die klare Sicht auf die Dinge und durch das Instrument als solches.
Trotzdem blieb Raum für individuelle Lösungen. Ne?
Genau.
Lokalen Teams konnten ja ihre Maßnahmen wirklich an ihre Realität anpassen. Und das ist dann auch klar. Das sorgt für Akzeptanz und fördert natürlich auch das Tempo in der Umsetzung.
Also er soll ja auch nicht einschränken, er soll nur Möglichkeiten bieten. Und ich fand stark, wie dort systematisch vorgegangen wurde. Also jetzt ohne unnötige Komplexität, ne? Aber ganz klar, wir wollen das hier sehen. Die Maßnahmen waren dann sehr durchdacht. Es waren aber auch schnelle Erfolge dabei, das ist ja auch immer wichtig. Sie waren vor allen Dingen praxistauglich und nicht so daher an den Bedürfnissen oder an den Bedarfen der Mitarbeitenden. Und es war jetzt auch, das klingt ja auch sehr umfangreich und es war auch sicherlich einiges zu tun, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Großprojekt, was dann unglaublich schwierig ist, auch umzusetzen, sondern es sind diese gezielten Schritte, die man gehen muss mit einem guten Prozess, Begleitung dabei. Und dann kommt man dahin, ne?
Ja, gleiche gilt am Ende ja auch für die Fehlerkultur. Dort, wo regelmäßig gesprochen wurde, offen, konkret, ohne Schuldzuweisung, hat sich die Qualität auch verbessert, siehe da. Also nicht als ein Ziel an sich, sondern letzten Endes als Ergebnis einer guten Zusammenarbeit.
Und für mich war eigentlich das Wichtigste, dass Führung, du sprichst ja gerade nochmal an, das nicht nur Thema war in einem Workshop oder irgendwie auf einer PowerPoint-Folie, wir müssen das machen, oder irgendwo ins Leitbild geschrieben wurde, sondern es wurde dann auch gelebt. Es geht, man kommt dahin. Wir hatten ja auch letzte Woche noch das Gespräch mit Hans-Peter, wie das gelingen kann. Ja, mit mehr Rückmeldung, mit mehr Verantwortung, mit mehr Klarheit. Ne?
Ja, und am Ende steht dann ein Unternehmen einfach, das besser versteht, was die Mitarbeitenden brauchen und was sie leisten können. Das wird ja oft unterschätzt und eben nicht als Bauchgefühl. Mein Gott, wie oft hören wir, nein, wir haben kein Erkenntnisproblem. Ja, man meint immer zu wissen. Aber am Ende auf Basis von Daten, Gesprächen und gemeinsamer Entwicklung funktioniert es halt.
Ja, ich finde, das ist wirklich ein tolles Beispiel, ein tolles Erfolgsbeispiel hier. Gut, würde ich sagen. Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, also oder den Business Health Index vielleicht selbst in eure Organisation holen wollt, dann meldet euch gerne. Und wer die Fallstudie aus dieser Folge nachlesen möchte, der schreibt uns auch gerne.
Ja, dann bleibt uns noch, euch fürs Zuhören zu danken und bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder fragen werden, was ist das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen?
Also bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.